Ich stelle mich gleich noch kurz vor, das Wichtigste vorab. Ich habe tatsächlich schon eine Woche Vorlauf zu euch. Ich durfte die Predigt vorbereiten. Das heißt, ich kenne mich mit dem Thema aus. Ihr werdet gleich damit konfrontiert werden und wir müssen das gemeinsam irgendwie hinkriegen heute, okay? Wir müssen es gemeinsam ein bisschen hin und her erarbeiten, mal schauen, wie Gott wirkt. Und das Wichtigste ist auch, wenn der ein oder andere denkt, ah, das ist gar nicht so verkehrt, was der junge Mann oder älter, nicht mehr ganz so junge Mann hier vorne sagt, so ein Nicken oder so ein Daumen hoch. Ja, genau, danke Joel, der Daumen hoch. Wäre gut zur Unterstützung. Ich durfte tatsächlich schon einmal predigen, das war während Corona noch tatsächlich im Livestream-Format. Da hatte ich den Vorteil, ich habe nur einen Bildschirm angeguckt, heute noch mit Live-Publikum. Mal schauen, wo uns Gott so hinführen wird. Mein Name ist Carsten Siems, Pastor Grazian hat es schon vorgestellt, und meine Frau Alena und unsere beiden Kinder, wir haben das Privileg, dass wir tatsächlich schon seit Anfang an, seit Beginn, wir sind Gründungsmitglied der Life Church. Ich vergesse das Jahr immer wieder, ich glaube 2014, 8 Jahre mittlerweile begleiten wir unsere Pastoren. Und es ist ein Privileg tatsächlich, dass wir euch, Pastor Graziano, Pastorin Sarah, Pastor Heiko, dass wir euch folgen dürfen. Es ist ein Privileg, dass ihr in uns investiert, dass ihr uns Vertrauen gebt. Ich habe damals angefangen in der Life Church in der Marienbadstraße. Wir mussten da bei den Methodisten so schwere Stühle jeden Sonntag von unten nach oben tragen. Danach wieder von oben nach unten hin und her, jeden Sonntag, meine Güte. Was ist geblieben? Wir bauen immer noch auf und ab hier. Wir bauen immer noch auf und ab, aber wir glauben daran, dass Gott uns ein permanentes Zuhause geben wird. Und irgendwann wird es soweit sein, der Herr weiß wann. Naja. Jedenfalls. Ich fange an mit dem Predigttitel und das Wichtigste vorab, es war nicht abgesprochen mit den Pastoren. Also es ist nur wichtig zu sagen, wenn jetzt die Anmeldungen in den nächsten Wochen nach oben schießen, Provision, wer wie viel abbekommt, sehen wir mal. Ich möchte die Predigt heute überschreiben mit dem Titel Durchschnittlich unaufhaltsam. Durchschnittlich unaufhaltsam. Ich versuche es noch ein drittes Mal. Sonst müsst ihr mit dem verbalen Leben durchschnittlich unaufhaltsam. Okay, lassen wir das Ganze. Wir haben es versucht. Wer mich kennt, der weiß vielleicht auch ein bisschen, ich bin ein Mensch, der Zahlen liebt, der Statistiken liebt. Wenn ich in Magazinen irgendwie so durchblätter, was mache ich als erstes? Ich suche irgendwo Statistiken, ich suche so Zeitreihenentwicklungen, ich versuche herauszufinden, was sich irgendwie über einen Zeitraum entwickelt hat oder wie eine aktuelle Situation dargestellt wird. Durchschnitt ist einfach, finde ich immer wieder spannend. Was macht das? Es ist irgendwie nur eigentlich der Versuch von einem mathematischen Konstrukt aus einer Gesamtheit mit ganz unterschiedlichen Dingen, irgendwie so einen Durchschnitt halt zu bilden, was quasi so alle versucht zu betreffen. Und ich liebe es. Dankeschön. Durchschnittlich unaufhaltsam. Und es sind zwei Begriffe, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig miteinander zu vereinen scheinen. Und deswegen möchte ich mich erstmal auf den Begriff durchschnittlich konzentrieren. Und zwar, wir können den Bibelvers Matthäus 4, 19 einmal an die Wand werfen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus will euch Menschen zu Menschenfischern machen. Jesus spricht hier in einem ganz konkreten Kontext seine Jünger an. Wer waren die Jünger? Wir wissen es nicht von jedem, so wie der beruflich auch dastand, aber wir wissen zumindest, dass es 4 Fischer unter den Jüngern gab. Waren einmal Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes. Wir haben einen Steuereintreiber, den Matthäus. Wir haben einen Zeloten. Ist nicht unbedingt ein Beruf, das ist vielmehr so eine innerliche Einstellung, so ein religiöser Eiferer. Also den Zeloten Simon. Das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus hat auf der Welt 1 bis 2 Jahre Zeit, richtige Wirkungszeit in Vollmacht, seine Kirche aufzubauen, eine Gemeinschaft, die über Jahrtausende bestehen soll. Und er wählt die 12 Jünger. 4 Fischer, einen Zeloten, einen Steuereintreiber. Es sind keine Menschen, die von sich aus eine Entwicklung oder eine berufliche Position mit sich bringen, eine gesellschaftliche Position. Er fragt jetzt nicht irgendwie den Bürgermeister von Kapernaum quasi, ob der nicht mit ins Team möchte. Er fragt nicht, keine Ahnung, einen Politiker, sondern er fragt die Kerls, die einfach da gerade am Wegesrand rumstehen. Respekt, mutig. Ich würde es so nicht machen. Im ersten Moment. Wenn ich überlegen würde, eine Initiative oder eine Bewegung zu starten, ja, Initiative ist vorbelastet, eine Bewegung zu starten, hier die nachhaltig sein soll, die Menschen erreichen soll, was passiert? Ich würde zuerst überlegen, ich möchte Menschen in das Team holen, wo ich weiß, hey, der ist ganz gut in dem Bereich Social Media, der ist ganz gut in dem Bereich so da. Also man versucht sich ja von dem natürlichen Gedanken heraus ein Team zusammenstellen, dass alle so Bereiche abgedeckt sind. Ich brauche auch irgendeinen Finanzmenschen, ich brauche was weiß ich. Ich brauche überall meine Experten, um so möglichst schnell und möglichst gut und möglichst gezielt zu wachsen, eine Entwicklung zu machen. Ihr könnt heute Nachmittag oder im Laufe der Woche Matthäus 4, 18 bis 25, also ein bisschen weiterlesen in dem Kapitel. Da steht wirklich da drin, Jesus schlendert, ganz blöd gesagt, einfach am See entlang und er sieht die zwei Brüder, er sieht die zwei Jünger. Wenn ich das vergleiche mit Jesus Vorgehen zu meinem vielleicht gedachten Vorgang, muss ich sagen, das, was Jesus da vorhatte, was sein Plan war, das macht mir persönlich Mut. Das macht mir persönlich Mut, weil ich weiß, dass er jeden gebrauchen kann. Weil ich weiß, dass Jesus wirklich gebrauchen kann in seinem Team, dass Jesus wirklich jeden gebrauchen kann, so wie er ist, so wie er dasteht, so wie er aktuell in seinem Alltag ist, mit seinen Herausforderungen, mit den Problemen und ihn zu sich mit an Bord holen möchte. Ich muss nicht irgendwie anfangen, erstmal in 2 Jahre heilige Zeit zu gehen, mich quasi erstmal ein Studium zu absolvieren, sondern er braucht mich da, wo ich bin. Zweiter Begriff, unaufhaltsam. Unaufhaltsam ist ein Wort, was die meisten vielleicht von uns vor Januar 2022 gar nicht so richtig auch auf dem Radar haben. Und jetzt ist es dieses Jahr wirklich gelegt worden in die Alive Church hinein. Ihr seht es, wenn ihr reinkommt, das Roll-Up beispielsweise steht unaufhaltsam. Ihr habt es bei den Church News gehört, unaufhaltsam, der Titel oder das große Ziel oder unter diesem Wort steht unsere ChurchCon 2022. Und unsere Pastoren haben dieses Jahr schon angefangen, über den Begriff unaufhaltsam zu predigen. Vielleicht hat der eine oder andere es noch im Kopf. Ich habe es mir einmal auf Spotify einfach kurz die Playlist durchgeschaut oder die Podcasts. 31.01. Vision Sunday, Titel unaufhaltsam, Pastor Graziano. 6. Februar, Gottes Wort ist unaufhaltsam, Pastor Heiko. 13. Februar, unaufhaltsam in der Expansion, Pastor Graziano. 20. Februar, unaufhaltsamer Glaube, Pastor Heiko. 27. Februar, unaufhaltsam vorbereitet in Zeiten wie diesen, Pastor Graziano. Man sollte eigentlich meinen, eigentlich ist alles gesagt. Also wenn Sie tatsächlich es in 6 Predigen nicht schaffen, auf das Wort unaufhaltsam vollständig zu erklären, dann werden wir es nie schaffen. Aber ich möchte euch Hunger machen heute nach mehr. Ich möchte Hunger machen darauf, was uns in 2 Wochen erwarten wird. Und einen kleinen Vorstoß geben. Unaufhaltsam, was bedeutet dieses Wort überhaupt? Wir können es einmal ganz einfach googeln. Unaufhaltsam beschreibt eine Aktivität oder sich in seinem Lauf nicht aufhalten lassend, sondern stetig fortschreitend, weiter drängend. Sich in seinem Lauf nicht aufhalten lassend, sondern stetig fortschreitend, weiter drängend. Was für ein biblisch visionäres Wort eigentlich. Wir springen nochmal rein in Matthäus 4,20. Sofort ließen sie, die Jünger, ihre Netze liegen und folgten ihm. Das war eine Reaktion darauf, auf die Einladung Jesu zu den Jüngern. Was haben sie gemacht? Sie haben nicht erstmal sondiert, einen Monat sich Zeit genommen, ja, was bedeutet denn das für mein Leben? Geht es aktuell überhaupt? Ich habe ja Verpflichtungen. Sie ließen sofort ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Und aus dieser Entscheidung heraus, und wenn wir im Nachklapp auch ein bisschen sehen, was daraus entstanden ist, muss man sagen, habt ihr gut gemacht. Jünger, habt ihr gut gemacht. Respekt, ob ich das damals so gemacht hätte, hoffentlich, kann ich zum Glück. Ich war nicht in der Situation, vielleicht auch zum Glück. Und diese Entscheidung, sie ließen sofort ihre Netze liegen und folgten ihm. Ich habe gelernt, dass eine Predigt auch manchmal herausfordernd sein darf. Sie darf einen manchmal auch ein bisschen vor den Kopf stoßen. Und deswegen möchte ich auch da ganz konkret uns, dich heute herausfordern. Ich möchte dir einmal die Frage stellen oder ich möchte die These aufstellen, dass es vielleicht ganz oft in unserem Leben unsere eigene Schuld ist, wenn wir dieses Wachstum oder diesen Fortschritt, dieses Fortschreitende, was unaufhaltsam bedeutet, wenn wir das nicht erleben werden. Dass wir das nicht erleben. Dass wir, oder vielleicht eine Mitschuld zumindest tragen. Warum? Weil in dem Wort unaufhaltsam, neben diesem aktiven, ich laufe einen Schritt zu oder ich mache irgendwas, da steckt auch eine ganz tiefe emotionale Komponente drin, in unaufhaltsam. Eine emotionale Komponente oder eine Komponente, die sagt, ich muss überhaupt erstmal einer festen Überzeugung sein. Ich, Carsten, innerlich muss eine feste Überzeugung haben. Die Jünger mussten in diesem Moment schlagartig eine feste Überzeugung erlebt haben, dass sie diese Aktivität gemacht haben, dass sie ihre Netze losgelassen haben. Und dem gegenüber hat heute Morgen, und es hat mich bewegt, weil in dem Satz so viel Wahrheit drin war, das war echt eine wertvolle Freundin, hat in unserem Mitarbeiter-Meeting, die hat einen kurzen Impuls gegeben und bei mir ist nur ein Satz hängen geblieben, wo ich sage, Mist. Und sie hat gesagt, ich habe gebetet, aber ich habe nicht gebetet. Ich habe gebetet, aber ich habe nicht gebetet. Was bedeutet das? Sind wir nicht in unserem Leben oder als Christen, sind vielleicht schon ein paar Jahre unterwegs mit Jesus oder wie auch immer, man lernt natürlich so auch seine Standardgebete. Man lernt so ein bisschen, wie ich für meine Anliegen beten soll, wie ich das so runterbeten kann oder dass ich quasi meinen christlichen Check machen kann. Aber vielmehr geht es doch darum, wenn ich bete, dass ich wirklich Jesus meine Anliegen aktuell hinlege, mit einem Vertrauen darauf, dass er mir zuhört, mit einem Vertrauen darauf, dass mein Vater mir zuhört, mich nicht wegweist und wirklich wirken wird. Das Schlimmste ist, wenn meine kleine Tochter Nele, sie wird vier, und ich merke ihr natürlich auch jetzt schon ganz genau an, wenn sie mit mir reden möchte oder wenn sie mir zuhört und wenn sie mir nicht zuhört. Und es ist ein Schlag ins Gesicht eines Vaters, wenn man was Wichtiges austauschen möchte und dein Kind, eines der wichtigsten Personen in deinem Leben, hört dir nicht zu, gibt dir nicht die Zeit. Und andersrum ist es doch genauso. Wenn sie was von mir möchte, ich ertappe mich immer wieder, wo ich denke, oh, was hat sie nochmal gesagt, Mist? Was wollte sie wirklich davon? Wie kann ich als Vater nur versagen in so einem Moment? Wie kann ich keine Zeit dafür aufbringen, meinem geliebten Menschen wirklich zuzuhören, weil ich beschäftigt bin mit irgendeinem Blödsinn? Ich habe gebetet, aber ich habe nicht gebetet. Jetzt, wir hatten das Thema durchschnittlich, wir hatten unaufhaltsam. Und jetzt vereinen wir das Ganze zu dem Predigttitel. Durchschnittlich unaufhaltsam. Mit dem Beispiel oder mit dem einen Satz gerade eben möchte ich jetzt auf ein Thema hinaus. Uns fehlt ganz oft hier in diesem Satz noch die Grundlage, dass ich überhaupt dieses durchschnittliche unaufhaltsam sein kann. Und dafür möchte ich einmal ein Bild an die Leinwand werfen. Man sieht verschiedene Pflanzen. Wir sehen eine schöne Rose, wir sehen einen schönen Pfosten im Holzton und wir sehen in der Mitte einen Spross. Die für den Botaniker unter uns Parthenocarpus quinquefolia. Okay. Was heißt es auf Deutsch? Selbstkletternde Jungfernrebe oder das Einfachste noch, wilder Wein. Das ist also langsam der wilde Wein. Und der wilde Wein, der ist eine langlebige Kletterpflanze eine der am weit verbreitetsten Kletterpflanze bei uns in Deutschland, der wilde Wein. Was hat es mit dem Bild auf sich? Wir haben das Privileg oder haben das Glück oder den Segen erfahren, dass wir als Familie vor circa 2 Monaten in ein neues Haus oder in ein Reihenhaus einziehen durften. Endlich, hat lange gedauert, viele Gebete, aber sei es drum. Und der Garten war ein bisschen heruntergekommen und dieser wilde Weinspross, oder also auch links ist ein bisschen noch was und rechts, wie auch immer, es war alles relativ kaputt. Es wurde nicht quasi gewässert, das war vielleicht maximal noch so ein bisschen unten, ein paar Reben, ein halber Meter über dem Boden. Und warum auch immer, ich habe früher noch nie einen Garten persönlich irgendwie bewirtschaftet, aber ich habe das zu meinem Projekt gemacht. Ich habe das Projekt gestartet, so wie manche Männer quasi das Projekt Aquarium starten oder was weiß ich, habe ich das Projekt gestartet. Ich will mal wissen, wie schnell dieser wilde Wein wirklich wächst bei uns im Garten, was unser Garten, wie fruchtbar der so ist und was der so hergibt. Ist ja jetzt auch mein Eigentum, gell? So, was habe ich gemacht? Im August, im September liebevoll jeden Abend rausgegangen. Wir hatten noch keinen automatischen Sprengler, nichts, sondern Gießkanne befüllt. Geredet mit den Pflanzen, Zeit verbracht. Und die Pflanze ist gewachsen. Gewachsen und gewachsen. Und jetzt seit circa 2 Wochen ist sie an diesem Punkt angekommen. Sie steht jetzt quasi, der Post ist ungefähr ein bisschen niedriger als ich, also 2 Meter hoch. Sie hat in zwei Monaten knapp 1,5 Meter gemacht. Oh, stolz. Habe ich gut gemacht. Aber sie steht jetzt an diesem Punkt, ihr natürliches Wachstum hört jetzt auf. Sie hat keine Chance mehr, weiter nach oben zu wachsen. Warum? Es ist eine Kletterpflanze. Und eine Kletterpflanze, das Naheliegendste, sie braucht was zum Klettern. Und sie hat sich quasi von dem Pfosten entfernt, sie ist emporgewachsen, sie ist immer weiter nach oben gewachsen und weil der Pfosten irgendwie nicht mit ihr mitgewachsen ist, hat sie sich ein bisschen davon befreien können, hat sich ein bisschen davon gemacht, aber jetzt ist Ende. Und man sieht schon, das Köpfchen tut so langsam geht nach unten. Ich möchte einmal Johannes 15, Vers 4 anwerfen. Und man muss jetzt ein bisschen wegkommen von dem klassischen Wein. Wir befinden uns ja beim wilden Wein. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock, am Holzpfosten bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Kennen wir nicht genau wirklich solche Situationen in unserem Leben, wenn wir vielleicht in neue Bereiche uns aufmachen, wenn wir vielleicht eine berufliche irgendwie Umorientierung machen? Wir am Anfang sind wir ein bisschen nervös, wir nehmen Gott mit rein und es geht los und wir merken, hey, das läuft eigentlich, das läuft richtig gut. Ich erlebe vielleicht auch Lob und Anerkennung, das, was ich vielleicht in meiner vorigen Stelle nicht bekommen habe. Und man wird so richtig, man fühlt sich so ein bisschen wie der King. Man startet eine Connect Group, es geht jetzt los, kleiner Werbeeinzug. Die Connect Group, ich starte sie. Ich bin begeistert, nervös, wer meldet sich bei mir an? Wir starten als Gruppe. Und wir merken, hey, das läuft richtig gut. Das macht richtig Spaß, mit Menschen zusammen zu sein, Zeit zu verbringen, Gott in die Mitte zu stellen. Und als Connect Group Leiter ist eine der wichtigsten, glaube ich, Eigenschaften immer wieder Demut. Demut, Demut. Und wir zurückerkennen, hey, das, was hier entsteht, diese Gemeinschaft, ich tue dafür nicht einen Beitrag leisten, sondern das ist Gott, der da wirkt, der in der Mitte ist. Du kannst schon mal das Bild anwerfen. Ich möchte heute tatsächlich dir auch diese Frage stellen, wo befindest du dich gerade in deinem Wachstumsschritt? Ich möchte dir die Frage stellen, hast du tatsächlich noch diese Verbindung zu Gott? Hast du noch diese Verbindung zum Pfosten, der dir geholfen hat, bisher zu wachsen in deinem Leben? Oder hast du dich gerade ein bisschen davon entfernt? Hast du dich ein bisschen flügge gemacht? Hast gemerkt, das geht auch eigentlich auch so ohne ihn. Aber ich kann dir tatsächlich einen Rat geben, hey, komm zurück. Komm zurück zu dem, was dir Halt gibt. Komm zurück zu dem, der dir Frucht bringt. komm zurück zu dem, der dir Leben schenkt. Durchschnittlich unaufhaltsam. Beschreibt auch ganz genau das, was wir als Alive Church eigentlich sein wollen, durchschnittlich unaufhaltsam. Warum? Wir sind als Kirche, und Pastor Graziano legt da auch höchsten Wert darauf, wir sind nicht eine Jugendkirche, wir sind vielleicht eine moderne Kirche, aber wir sind keine Jugendkirche, wir können Junge und nicht mehr ganz so Junge unter uns sein, Mann wie Frau, international wie auch deutsch. Wir wollen von allen gesellschaftlichen, wir wollen die Klammer machen, ne? Wir wollen als Alive Church die Klammer machen um die Gesellschaft und gemeinsam unaufhaltsam sein. Wir wollen gemeinsam unaufhaltsam sein und diesen Lauf starten. Ich habe über unseren Garten gesprochen, über unseren kleinen vom Haus. Und das war damals tatsächlich ein Privileg, dass wir das bekommen haben. Das war Anfang Januar, Kaufvertrag unterschrieben und im Juli eingezogen. Dazwischen befinden sich 6 Monate. Und es waren 6 Monate Dürre. 6 Monate gefühlte Dürre. Warum? Klar, ich hatte meine Familie, also wir mussten das Haus noch ein bisschen zurecht machen. Es hat halt nicht unseren Ansprüchen genügt und wollten ein bisschen hier da gestalten. Na, so viel wird es gar nicht, das kriegen wir schon alles hin. Und ich bin dankbar, dass ich Familie habe, die jeden Samstag da waren, dass ich Freunde habe, dass ich Bekannte habe, die uns so tatkräftig unterstützt haben als Familie. Aber es gab mindestens genauso viele Tage oder vielmehr Abende, wo ich da, es war Februar, März, keine Ahnung, draußen ist es sowieso dunkel, du kommst direkt von der Arbeit und du bist dort in dem Haus und du werkelst einfach vor dich hin. Du bist alleine. Am Anfang habe ich mich dann noch gerettet an dieses Bild. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist es vorbei. Ich habe quasi meinen Blick nicht irgendwie auf Gott gerichtet und gesagt, hey Gott, ich danke dir dafür und du wirst mich durchtragen, ganz egal, wie lange es dauert, sondern vielmehr, ich habe für mich aus ein Ende definiert, wo ich gesagt habe, darauf arbeite ich hin und ich muss durchhalten. Carsten, durchhalten, durchhalten. Und es funktioniert natürlich auch. Es funktioniert auch in der ersten eine Woche, es funktioniert vielleicht einen Monat, aber irgendwann kommt dieser blöde Punkt, da dreht man durch und dann sind es meistens Kleinigkeiten. Wenn dann irgendwas nicht so funktioniert, wie man es möchte, wenn das Kabel links oder rechts sein soll und es will nicht, wie man selber. Und ich glaube, ihr könnt euch da hineinsetzen. Du bist da sowieso alleine, frustriert und kämpfst, willst dich unaufhaltsam fühlen und du scheiterst an seinem blöden Mauer, du scheiterst daran. Das ist doch zum Davonlaufen. Das ist doch zum Davonlaufen. Am Anfang habe ich mich tatsächlich unaufhaltsam gefühlt. Ich habe gemerkt, hey, das klappt, wir kriegen das als Familie hin. Umbau, meine Frau macht das nebenher alles, ich mache das im Haus und das wird richtig cool. Und es hat auch geklappt, ja. Aber es hat geklappt, weil wir als Familie an den Punkt gekommen sind, weil ich meine eine Ehefrau hatte, die quasi für die geistliche Gesundheit bei uns zu Hause gesorgt hat, wo ich es vielleicht nicht mehr geschafft habe. Wir hatten Familie, wir hatten Freunde, auf die wir uns verlassen können. Und gemeinsam können wir unaufhaltsam sein. Gemeinsam können wir Projekte stemmen. Gemeinsam. Wir müssen nicht glauben, dass wir aus uns heraus als einzelne Person die Weltgeschichte revolutionieren werden. Das machen wir gemeinsam. Und ich glaube, und es gibt jetzt den berechtigten Grund, dass du sagst, hey Carsten, das ist schön, es freut mich für dich, dass du schon hier quasi das ganze Umfeld hattest und dass es funktioniert hat und mega. Aber ich bin alleine. Ich bin einsam, ich habe keine Familie mehr, ich bin vielleicht hergezogen, ich komme von nur ganz anders her, ich bin am Kämpfen und am liebsten würde ich den Kopf in den Sand stecken. Und ich möchte tatsächlich heute den Mut machen, ich möchte den Mut machen und den Zuspruch machen, hey, du bist nicht alleine, du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine kämpfen. Hör auf zu kämpfen. Hey, lass es zu. Lass Hilfe zu. Lass es zu, dass die Church dein Zuhause ist. Lass es zu, dass die Alive Church einfach oder wo auch immer, dass sie ein Zuhause für dich ist und ein Punkt, ein Ort ist, wo du Hilfe erfahren kannst. Hey, wir würden es lieben. Wir würden es lieben, mit dir in Kontakt zu kommen und gemeinsam unaufhaltsam zu sein, okay? Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wir kommen so Richtung Ende irgendwie. Und wie gesagt, ich möchte nochmal kurz dieses durchschnittlich, das lässt mich nicht los. Warum? Weil wenn wir hier um uns herum gucken, jeder Mensch hat seine Fehler, gell? Jeder hat seine Lasten, jeder hat seine Vergangenheit und jeder kann ganz genau auflisten, warum er etwas nicht kann. Aber jetzt drehen wir diesen Spieß mal um und ich liebe das bei mir im Service-Team zu sehen, wenn Menschen sich entwickeln, wenn Menschen Begabungen ausleben, wenn Talente sich entwickeln. Wir sagen einfach mal, hey, hier in diesem Raum gibt es aber 200 Leute, die Stärken haben, die Begabungen haben, die so besonders sind, dass sie genau richtig sind, da wo sie sind. Dass wir tun die Perspektive mal weg vom Negativen, sondern wir lenken hin den Blick aufs Positive. Und so ist es auch für dich. Hey, du bist gut. Gott steht heute da, heute Morgen mit ausgebreiteten Armen und er sagt, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich, hör auf, dich jetzt langsam auf, dich zu verstellen. Es ist in Ordnung, dass du mit zu kämpfen hast. Es ist in Ordnung, dass du vielleicht Entscheidungen getroffen hast in der letzten Zeit, die du bereust, wo Streit entstanden ist. Es ist in Ordnung. Ich liebe dich trotzdem. Gott möchte dir zusprechen heute. Gott liebt dich trotzdem und Gott möchte mit dir gemeinsam die Dinge angehen. Ich weiß, es ist ein blödes oder ein komisches Bild, das mit dem Pfosten, aber es ist einfach tatsächlich so. Bleib an ihm dran. Er gibt dir den Halt, den du benötigst. Er gibt dir den Halt, den du brauchen wirst. Er gibt dir den Halt, den du brauchen wirst, weil irgendwann kommen diese Windstöße, kommen die Stürme in deinem Leben, die dich richtig durchwirbeln, die dir den Boden unter den Füßen wegziehen können, Schicksalsschläge, wie man es manchmal nennt. Und Gott möchte da sein in dem Moment. Gott möchte da sein in dem Moment bei dir. Er möchte da sein. Er möchte da sein. Lass uns vielleicht genau diesen einen Punkt jetzt in das nächste Worship-Lied noch mit hineinnehmen, wo du dich heute Morgen auch mal selbst innerlich hinterfragst, hey, wo stehe ich gerade? Wo ist gerade mein Wachstumslevel oder was weiß ich? Bin ich in der Situation, fühle ich mich gerade unaufhaltsam? Fühle ich mich gerade alles andere als unaufhaltsam? Und kann ich es überhaupt annehmen, dass andere Menschen mich unterstützen können in der Situation?